Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe. Andrei Dubus, der Dritte. Der Garten der letzten Tage. April fuhr in der Spätnachmittagshitze auf dem Washington Boulevard Richtung Norden. Sie kam an Wohnsiedlungen hinter Akazien und Zedern vorbei, von deren Ästen spanisches Moos herabhing, wie Stricke aus toten Spinnen. Zwischen ihren Beinen stand der schwarze Kaffee, den sie auf dem Weg aus der Stadt an der Tankstelle gekauft hatte. Er war zu heiß zum Trinken, und die Sonne schien noch hell über dem Golf und blendete sie von der Seite wie etwas, mit dem sie hätte rechnen müssen. Zum Beispiel, dass Jean plötzlich ins Krankenhaus musste und jetzt keiner da war, um auf Franny aufzupassen, und sie sich unmöglich im Puma-Club krank melden konnte. Und die kleine Franny saß angeschnallt in ihrem Kindersitz auf der Rückbank, müde und glücklich, ohne zu ahnen, wie anders der heutige Abend werden würde. Selbst im September war der Donnerstagabend richtig lukrativ, 700 bis 800 auf die Hand. Und allein darauf konzentrierte April sich jetzt, während sie fuhr und Franny das Kinn allmählich auf die Brust sank. April zwang sich, an die dicke Rolle 10er und 20er zu denken, die nach Feierabend ihr gehören würde, die sie in die Tasche ihrer Jeans stecken würde. Dann würde sie zu Tina, der Hausmutter, ins Büro gleich neben der Garderobe gehen und ihr einen 100er in die Hand drücken, ehe sie Franny in ihrem Pyjama von Tinas brauner Vinylcouch heben würde. Und sie würde möglichst nicht an die Wände über Tinas Schreibtisch denken, an denen die Einsatzpläne der Tänzerinnen und Polaroids von nackten Bewerberinnen beim Vortanzen hingen. Einige davon unter Postkarten von Frauen, die gekommen und wieder gegangen waren. In der Ecke stand ein kleiner Fernseher und ein Videorekorder, auf dem Louis früher ständig einen Porno abspielte mit Bobby Blue in der Hauptrolle, die im Puma als Denise getanzt hatte, obwohl der Name, den ihre Mutter ihr gegeben hatte, Megan war. Aber Tina würde dafür sorgen, dass keine Videos dieser Art herumlagen. Sie würde Franny Disney-Filme gucken lassen, so lange sie wollte. Ihr Chicken Fingers mit Pommes aus der Küche holen, mit ihr Karten spielen oder sie mit einem Puma-Stift auf der Rückseite eines alten Terminplans malen lassen. Und falls der Lärm aus dem Club zu laut würde, die Rock'n'Roll-Songs, die der DJ dröhnen ließ, das ständige Klirren von Flaschen und Gläsern an der Bar, das Gejohle und Gebrüll der Männer, dann würde Tina Aladdin oder Cinderella oder Ariel die Meerjungfrau lauter stellen und die Schiebetür halb zumachen, damit sie weiter die richtigen Mädchen zur richtigen Zeit auf die Bühne schicken konnte, denn es war ja bloß Show, sagte April sich jetzt, bloß eben eine andere Art von Showbusiness. Und Franny würde nur dieses eine Mal hinter der Bühne bei Tina bleiben müssen, und es würde ihr nichts ausmachen, sie war erst 3 und sie würde nicht wissen, was sie da sah, und es würde ihr nichts ausmachen. April fuhr am Gewerbegebiet vorbei, einer riesigen Fläche mit eingeschossigen Gebäuden und Maschenzäunen mit Stacheldrahtrollen obendrauf, der Himmel ein endloser korallenfarbener Dunst. Im Rückspiegel sah sie nach Franny. Um den Mund hatte ihre Tochter einen Traubensaftring von den Slush-Puppy, das sie an der Tankstelle hatte trinken dürfen. Zu Hause bei Jean im Garten hatte April sie gut mit Sonnencreme eingerieben. Mit ihrem schweren Körper und dem alten Gesicht blickte Jean immer verlegen drein, wenn sie von April die Miete entgegennahm. Und all die Monate hatte sie nie auch nur einen Penny dafür genommen, dass sie auf Franny aufpasste. Aber nichts ist umsonst. Und wenn doch, durfte man sich niemals darauf verlassen. Und April hätte gern gewusst, wieso sie sich so einfach hatte vormachen können, auf Jean und ihre Freundlichkeit wäre immer zu Verlass. Wieso hatte sie sich in all den Monaten nicht wenigstens um einen Ersatzbabysitter gekümmert, nur für alle Fälle? Und Jean hatte sich so schuldbewusst angehört bei ihrem Anruf aus dem Krankenhaus. 2 Tage Untersuchungen, jede Menge Herzuntersuchungen. Ein Stück weiter vorne tauchte auf der anderen Seite des Boulevards das Neonschild des Puma-Clubs auf. Es war 10 Meter hoch, immer eingeschaltet und stellte die Silhouetten von 2 nackten Frauen dar, eine stehend, die andere sitzend, ein Knie hoch an die Brust gezogen. April bremste für das verbotene Wendemanöver über den Mittelstreifen aus Schotter, fuhr aber noch zu schnell auf ihn drauf, so dass der Sable in Schaukeln geriet, der heiße Kaffee überschwappte und ihr durch die Jeans auf den Oberschenkel floss. »Scheiße!« Sie drehte sich um und sah nach Franny. Ihr Kinn war zur anderen Schulter geschwenkt, aber sie schlief noch. April tastete sich vor bis an den Rand der Gegenspur und wartete, um ein langsam heranrollendes Wohnmobil vorbeizulassen. Ihr tat der Oberschenkel weh. Sie angelte ein Papiertaschentuch aus der Packung und drückte es auf den Kaffeefleck. Kaum abgekühlte Luft blies ihr ins Gesicht. Und in diesem Augenblick hasste sie diesen Wagen und ihren Ex-Mann, weil der ihn gekauft hatte. Sie hasste Jean und ihr schwaches Herz. Sie hasste Tina, die Hausmutter, dafür, dass sie auf ihre Franny aufpassen musste. Sie hasste sogar Florida und seine Golfküste, von der ihr doch Stephanie oben im Norden prophezeit hatte, dass sie ihr gefallen würde. Aber vor allem hasste sie sich selbst, April Mary Connors, für das, was sie gleich tun würde, nämlich die eine Regel brechen, die sie, wie sie sich geschworen hatte, nie brechen würde. Und dann überquerte sie die Gegenspur und fuhr auf den Muschelsplitterparkplatz des Puma-Clubs mit ihrer Tochter Franny im Wagen.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.